Du selbst sein heißt, du bist frei. I'm an independent diva, but it's got
a true love, so check it out. Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Auf ihrer Website steht A Different Kind of Entrepreneur. Und wer meiner heutigen Gästin auf Social Media folgt, wird merken, sie ist anders, aber vor allem anders gut. Sie ist kreativ, mutig, ambitioniert, aber für mich vor allem eines, nämlich echt. Sie versteht PR und Marketing, hat genau darin viel berufliche Erfahrung und ist heute Unternehmerin. Mit der Curlcon hat sie ein Format geschaffen, bei dem sie schwarze ExpertInnen aus Lifestyle, Unterhaltung, Kosmetik und Fashion zusammenbringt. Wenn sie etwas macht, macht sie es richtig. Als Gründerin der Curl Agency berät sie in der Kommunikationsbranche, wenn es um Vielfalt geht. In einem Interview hat sie mal gesagt, ich wusste, dass die Türen nicht offen sein werden, sondern dass ich sie eintreten muss. Und wer ihr zuhört, wird feststellen, ihre Business- und Lebenstipps kommen genau daher. Aus dem Hochkämpfen und Mutigsein. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Nana Edison. Und jetzt ist sie mir digital zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Und ich freue mich vor allem sehr, wenn wir uns dann endlich mal live sehen. Aber jetzt erstmal digital. Zum Ende des Jahres mein Highlight nochmal, die wunderbare Nana. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Tijan. Danke, 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 dass du mich eingeladen hast.
Ich habe es in der Intro vorhin schon gesagt, wir kennen uns sozusagen digital schon und haben viele Connections.
Und viele Leute, die immer sagen, wir müssen uns treffen.
Ja, genau, das stimmt. Das ist immer ganz interessant, wenn du etwas postest, dass wir uns getroffen haben oder ich, dann immer so, oh mein Gott, cool, dass ihr euch kennt, macht ihr was zusammen. Also es ist ganz schön zu sehen, dass die Leute da so mitfiebern. Und als ich mich auf dieses Gespräch mit dir vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, wir sind ja zum Ende des Jahres. Was war, wenn du mal jetzt so auf 2022 schaust, für dich der größte Erfolg?
Der größte Erfolg. Persönlich ist oder war mein größter Erfolg in diesem Jahr, die Veränderungen in meinem Körper anzunehmen.
Oh.
Ich habe über die Covid-Zeit 15 Kilo zugenommen. Mhm. Und ich dachte zuerst, ja, okay, ist Covid egal, das geht wieder weg, weil mein Körper sonst auch relativ schnell einfach wieder slim down macht. Ja. Aber diesmal ging das nicht weg. Ich bin jetzt ja auch 33 und das, was alle erzählen, ne, mit 30 macht der Körper nicht mehr so schnell, wie er will, Das habe ich dann erlebt und ich hatte dann wirklich so eine Phase, wo ich mit mir selber ein bisschen gerungen habe. Einmal, warum ich meinen Körper also so kritisiere. Ich habe meinen Körper wirklich sehr stark kritisiert. Wahrscheinlich, weil ich daran gewöhnt bin, einfach schlank zu sein und sportlich auszusehen. Also ich bin sehr daran gewöhnt und habe dann viel an meinem Körper rumkritisiert. Und das Zweite war halt, habe ich dann auch natürlich bei mir entdeckt, dass ich immer noch irgendwo internalisierte ein bisschen so Fettphobie habe, ne? Also bei allen anderen stört's mich nicht und da bin ich, hey girl, love your body, bla bla bla. Aber dann auf einmal, wo es mein eigener Fupa war, war ich so, I don't like this. Also das war für mich auf jeden Fall eine Errungenschaft. Ich habe auch jetzt alle meine engen Kleider ziehe ich jetzt wieder an und sag so, that's how it is, you know? Und beruflich würde ich sagen, war meine größte oder ist meine größte Errungenschaft, dass ich dieses Jahr, literally vor 3 Tagen, die Curlcon das allererste Mal in meinem Heimatland gemacht habe, in Ghana.
Oh Mann, was war das für ein Gefühl? Das ist doch immer krass, oder? Wenn man das auf einmal so wahrnimmt, das, woran man so gearbeitet hat, dass man das dann auf einmal sieht, da kommen Menschen, die feiern das, die finden es cool. War ein geiles Gefühl, oder?
Das war unglaublich. Ich kann das nicht beschreiben, aber das Gefühl war, es war einfach so schön, so junge GründerInnen in Beauty und Lifestyle zu sehen, die in Ghana leben oder aus der Diaspora kommen und alle kommen für diese Curlcon Experience. Und es ist warm und wir können alles draußen machen und so kulturell. Der Kontext ist total anders als in Deutschland. Aber trotzdem ist das Thema dasselbe. Irgendwie, in Ghana geht es bei Diversity dann natürlich nicht um die Hautfarbe, weil die Mehrheit der Population ist schwarz, aber es geht trotzdem um Gender. so, ne? Und Frauen, die an die leiten. Und dadurch Frauen Entrepreneurs oder junge Mädels, die gründen wollen, die was starten wollen, im Beauty- und Lifestyle-Space, der sich lohnt auf dem afrikanischen Kontinent, weil so viele der Rohstoffe hierher kommen, aus Clean Beauty vor allem. Chia, die ganzen Chia Butter, die ganzen Öle und so weiter. Lohnt sich das, hier als junge Frau diesen Markt auch wirklich dominieren zu wollen? Das macht total Sinn. Und deswegen habe ich mich richtig gefreut, dass sie da waren bei den Panels. Alles war ausgebucht, die Dinner, die Party, alles war super. Alles war
awesome. Ja, ich kann es mir vorstellen. Du sag mal, mir ist gerade aufgefallen, ich habe mir so gedacht, als du erzählt hast, weil du ja auch sowohl in Ghana unterwegs bist, als auch in Deutschland, weil du gerade von den Frauen gesprochen hast. Wie nimmst du die Entrepreneurs, die Female Entrepreneurs in Ghana wahr und wie nimmst du die Gründerinnen in Deutschland wahr?
Ich würde sagen, die GründerInnen in Ghana, die auch in Ghana aufgewachsen sind, sehe ich als sehr, also sie sind mehr practical. Mhm. Also sie sind sehr viel pragmatischer, würde ich sagen, als in Deutschland oder in Europa. In Europa, was ich sehe mit GründerInnen, ist so eine Hyperkomplexisierung, bevor sie überhaupt anfangen irgendwie. Also zerdenken sie das irgendwie alles. Und in Ghana ist auf jeden Fall dieses praktisch sein und erstmal machen, so das, was die Frauen machen. Die machen kleine Batches, die probieren das erstmal, dann gehen sie damit auf den Markt oder was auch immer das Produkt ist und testen das aus. Das, was wir eigentlich in jedem Startup irgendwie Incubator lernen, ist hier so der natürliche Prozess und das liegt daran, dass einfach ressourcentechnisch erstmal nichts da ist und deswegen musst du einfach erstmal anfangen. Und die sind auf jeden Fall furchtloser. Also vier gibt's nicht. Also gibt's einfach nicht. Ich habe einfach gar keine Angst. Und alles, also alles, was gemacht wird, ist, ich gehe dahin, wo ich hingehen muss, um mit dem, was ich machen will, voranzukommen. Und da fahre ich auch 3 Stunden im Minivan Trotrow, so Community Bus, um zu diesem Curlcon-Panel zu gehen, um mit diesen Gründerinnen sprechen zu können, nachdem der Panel rum ist, und denen zu erzählen, was ich mache und meine Fragen beantwortet zu bekommen. Die Ambitionen hier sind auf jeden Fall krass, krass, krass strong. Und in Deutschland sind Frauen auch ambitioniert auf jeden Fall. Aber ich glaube, dadurch, dass wir in Deutschland einfach einen etwas so angenehmeren Lebenskontext haben, glaube ich, ist die Ambition nicht so stark wie hier in Ghana.
Ja, das glaube ich sofort. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich erlebe das auch, wenn ich im internationalen Kontext unterwegs bin, dass der Antrieb häufig ein ganz anderer ist, wie wenn du weißt, du bist eh irgendwie in so einem sicheren Setting unterwegs. Das heißt, wenn das Unternehmen an die Wand fährt, es ist zwar schade, ja, aber irgendwie fällst du trotzdem weich. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht im internationalen Setting, wenn du eben es nicht so viele Privilegien gibt, dann hast du keinen Plan B und keine Option B. Und dann hast du eine ganz andere Ambition. Und weil du es gerade angesprochen hast, so dieses, sie nehmen alles auf sich und gehen auch durch Rückschläge. Wenn ich mir so deinen Lebenslauf angucke, ich glaube, wenn man von außen jemanden wie dich betrachtet, die so strahlt, die so bam ist, rausgeht, bold ist und so weiter, ich glaube, dass viele Menschen immer denken, das kennst du auch, sag mal, bei der läuft's, ne? Die hat's drauf. Ja. So. Ja. Wie bist du dennoch mit Rückschlägen in deinem Leben umgegangen und was hat dir geholfen?
Also ich hatte einen Mega-Rückschlag, wenn ich das überhaupt Rückschlag nennen will. Eigentlich war es so eine Opportunity. Aber ich hatte eine Privatinsolvenz vor 6 Jahren. Ich musste Privatinsolvenz anmelden. Und die Privatinsolvenz habe ich angemeldet mit 15.000 Euro Schulden. Diese 15.000 Euro haben sich vor 6 Jahren angefühlt wie 15 Milliarden Euro. Und jetzt machen wir, keine Ahnung, 15.000, weiß nicht, vielleicht in einer Woche oder so. Also, ne, also die Relation ist jetzt anders. Aber als ich damals die Privatinsolvenz angemeldet habe, hatte ich 2 Gefühle und das war Scham. Und das zweite Gefühl, das ich hatte, war, mein Selbstbewusstsein war am Boden, ja. Also ich habe mich unglaublich geschämt, weil bei uns auch in der Gesellschaft natürlich Geld, Geldverlust, irgendwie Versagen mit Geld oder Fehler machen mit Geld, ist einfach mit so viel Scham behaftet, dass ich da schon dachte, okay, das ist mein sozialer Tod eigentlich. So. Also socially bin ich jetzt ein Niemand. Ich bin richtig ein Stück Dreck, ja. Und Self-Confidence Lost war, weil ich wirklich, auch als ich die angemeldet habe und dann der Insolvenzanwalt das mit mir aufgedröselt hat, ich so geschockt darüber war, dass ich nicht verstanden habe, wie es überhaupt dahin gekommen ist. Und ich dann realisiert habe, dass ich, also was das realisiert, aber mir wirklich vor Augen geführt wurde, dass ich financially illiterate bin. Also dass ich einfach gar keine finanzielle Knowledge habe und nicht gut bin mit Geld und ich weiß, wie Zahlen funktionieren. Und all das hat sich da bei mir gezeigt. Gleichzeitig aber habe ich ja Umsätze generiert, ne? Hab verkauft und hab Sales gemacht und Marketing gemacht und das hat ja alles funktioniert. Aber der Zusammenhang zwischen dem Geld, das ich mache und wo ich das Geld ausgebe, da war eine riesen Lücke und deswegen war ich am Ende in der Insolvenz. Warum? Naja, wenn deine Mutter Migrantin ist und nach Deutschland zieht, zieht sie aus Ghana nach Deutschland in ein komplett anderes System. Mhm. Wenn deine Mutter selbst nur einen Grundschulabschluss hat, also nur die Grundschule besucht hat, dementsprechend, das ist da die Knowledge, die sie hat, die sie mir weitergeben kann. Grundschule. Weißt du? Und dann natürlich, wenn du dann in Deutschland aufwächst, zur Schule gehst, bringt dir niemand bei, wie Geld funktioniert. Niemand bringt dir bei, wie eine Bank funktioniert. Aber wenn du 16 bist, kriegst du dein Schülerkonto oder 14 oder so. Kriegst dein erstes Schülerkonto, dann mit 18 kriegst du dein Erwachsenenkonto. Mit 18 kommen dann auch die ganzen Handyverträge. Es geht alles so schnell.
Ja, Wahnsinn,
total,
ne?
Easy.
Ja, das glaube ich.
Ne?
Mhm.
Und das war ja auch, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch, als es losging mit diesen Handyverträgen. Ab 18 haben viele Leute sich damit, junge Leute in Schulden sich gebracht.
Ja, total.
Und dann, also wenn du die beiden, zwei, drei Faktoren mit einbeziehst und dann noch dazu, dass ich eine Frau bin und uns sowieso nicht wirklich finanzielles Empowerment auch zugespielt wird, also medial suggeriert wird, so, ne?
Total.
Dass du in der Lage bist, dann gehst du auch, also ich jedenfalls hatte auch nicht so das Bedürfnis, überhaupt darauf zuzugehen, auf Geldkonversation. Ja, und dann spricht man über Geld nicht in Deutschland.
Überhaupt nicht.
Und ich glaube, das alles hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich dann in dieser Insolvenz war, also, beziehungsweise hat dazu geführt, dass ich finanzielle und unverantwortliche Entscheidungen getroffen habe. Absolut overspending. und dann hatte ich diese Privatinsolvenz. Was war das Learning daraus? Ich muss jetzt Finanzen verstehen, erstens. Und das zweite Learning war so, du bist jetzt in der Privatinsolvenz, das heißt, du kriegst 6 Jahre, kannst du dein Konto nicht überziehen, 6 Jahre kriegst du keinen Kredit. Niemand traut dir, du kannst nicht mal umziehen. Tilda, du musst dir vorstellen, dieses Jahr ist mein letztes Insolvenzjahr.
Oh mein Gott.
Ich habe jetzt erst die frühe Schuldentlastung, frühläufige Schuldentlastung bekommen, aber du bleibst trotzdem die ganze Zeit in der Schufa, bis das rum ist.
Ja.
Das heißt, ich kann nicht mal umziehen, weil alle wollen eine Schufa-Auskunft haben. Ich wohne immer noch in derselben Wohnung, in der ich vor 6 Jahren gewohnt habe. Das ist richtig wild. Egal. Also diese ganzen Faktoren haben dazu geführt, dass ich erstens ganz viel in mir arbeiten musste, um dieses Selbstbewusstsein wieder zu bekommen, weil ich wirklich dachte, so, ich bin ein Niemand und ich kann nichts. Ich habe eine Insolvenz, deswegen kann ich nichts und ich sollte niemals mehr irgendwas probieren. So. Und da musste ich mich so langsam rantasten, wieder in mir selber Vertrauen zu haben, dass ich was kann und dass ich trotzdem talentiert bin und intelligent bin und in mir eine Gründerin steckt, auch wenn ich irgendwie noch nicht finanzielle Knowledge habe und dieses Wissen habe. Und das zweite war, dass ich richtig hardcore dann angefangen habe, Online-Kurse zu machen und zu lernen, zu verstehen, wie Business Finance funktioniert und gleichzeitig auch Business Entities, weil ich konnte jetzt, wenn du eine Privatinsolvenz hast, also hast du so einen Insolvenzmaximalbetrag, den du im Monat verdienen darfst, alles, was darüber hinausgeht, wird abgezogen, ja, und geht ans Finanzamt. Das heißt, ich darf Betrag X verdienen, alles, was darüber hinausgeht, geht raus. Selbst wenn ich jetzt wieder weiter freelance oder einen Job anfange und mehr verdiene, sehe ich das Geld nicht. Also habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, okay, wie kann ich Geld verdienen, das aber nicht mein privates Geld ist und so an meiner Unternehmung weiterarbeiten. Und da habe ich dann wirklich angefangen zu researchen über Google, was für unterschiedliche Firmierungen es gibt und was das bedeutet. Also habe mich dann quasi beraten lassen und dann bin ich dann quasi zur UG gekommen, weil ich mit einer UG ohne Kapital gründen kann. Mit 1 Euro, weil Kapital hatte ich ja nicht, im Kredit bekomme ich ja nicht. Aber trotzdem die UG nicht zu 100% auf mich privat einzahlt. Also, dass mein privates Wesen und die Firma voneinander getrennt sind. Das habe ich in dieser Zeit gelernt, habe gegründet. Und das, was ich gegründet habe, ist die Curl. Und deswegen sitzen wir auch heute hier. Aber ich habe die Curl in der Zeit meiner Insolvenz gegründet und aufgebaut.
Wahnsinn.
Während ich die ganze Zeit in einer privaten Insolvenz war. Ja.
Wahnsinn. Und ich finde es so gut, dass du das auch so ausführlich erzählst, weil ich glaube, dass viele Menschen, wenn man sie fragt, so, wie gehst du mit Rückschlägen um, relativ an der Oberflächlichkeit bleiben und sagen, naja, muss ja wieder aufstehen oder ich habe mal das und das gemacht. Und ich glaube, du hast es jetzt an einem ganz konkreten Case auch aufgezeigt. A, was es mit dir gemacht hat und B, was es auch eigentlich auch heißt, etwas Altes hinter sich zu lassen, damit umzugehen und gleichzeitig ja auch etwas wieder Business aufzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch total challenging war oder auch ist für dich, Weil auf der einen Seite hast du irgendwas, wogegen du ankämpfen musst, und auf der anderen Seite willst du ja deine positive Energie in dieses neue Momentum setzen. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe und auch beobachte, dass das gerade dann zu deiner Power geführt hat, zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf etwas, was mir gut tut mit der CurlCon, und das ist auch etwas, was mich weiterbringt, und ich empower damit auch Menschen da draußen. War das so, dass es dir dann auch wieder diesen Mut gegeben hat, tatsächlich an etwas zu schaffen und weiterzumachen?
Ja, auf jeden Fall. Das, was mir Mut oder Motivation und Kraft gegeben hat, war zu sehen, dass ich immer noch also meine Ideen aus meinem Kopf physisch umsetzen kann. Das ist für mich sowieso das Wunder der Welt, also das Kreationswunder, dass wir kreieren können, die in unserem Kopf sich abspielen, auf einmal Wirklichkeit werden. Das ist für mich so magisch. Das hat auf jeden Fall mich wieder motiviert. Also, und auch mir auch gezeigt, ne? Also wieder inkremental, so ganz agil, in kleinen Steps, dass ich das kann. Also ich mache das Ding und das funktioniert, ich mache das Ding, das geht. Ja, ich kann logisch und systemisch denken, weil das macht Sinn, diese Strategie funktioniert, ich kann was. Das war gut mit der CurlCon, ja.
Wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst und an Werte, die dich geprägt haben, was würdest du sagen, was sind so Werte, die dich aus deiner Kindheit bis heute prägen und auch durch Momente tragen?
Ich würde sagen, Resilienz habe ich von meiner Mutter auf jeden Fall gelernt. Und das ist auch ein Wert, der mich trägt. Das ist auch etwas, was ich bei anderen Leuten sehe und ich auch attraktiv finde. Also es zieht mich an, Resilienz. Dann würde ich sagen, Integrität ist ein ganz wichtiger Wert. Also meine Mutter war wirklich eine Person, die immer gesagt hat, lüg nicht und halt dein Wort. No? Und halt dein Wort, sei, was du sagst und sag, was du bist, so ungefähr. Also Integrität ist für mich sehr, sehr wichtig. Und was mich auch in der Kindheit sehr geprägt hat, war Authentizität. Also was mich in der Kindheit geprägt hat, ganz stark, war dieser Druck, mich zu assimilieren. Also ich hatte so viel Druck, Anpassungsdruck. Mhm.
Total, kann ich verstehen.
Ne, also aktiv und also aktiv, aber auch subtil. Mhm. Also medial oder Werbung hast du Anpassungsdruck aufgrund dessen, was du siehst beziehungsweise nicht siehst.
Ja.
Und dann wirst du ja immer gesellschaftlich abgestraft.
So, ne? Total.
Du wirst immer irgendwie abgestraft, so in Nuancen. Und ich glaube, das ist so das Programming, gesellschaftliches Programming nenne ich das. Und das merkst du nicht aktiv, bis du ein bisschen älter wirst, hoffe ich auf jeden Fall für alle Menschen, dass sie das dann irgendwann merken, dass du quasi durch soziale Abstrafung oder irgendwie soziales Feedback, nenne ich das, ja, auf dein Verhalten, auf dein Aussehen, was auch immer, in eine Richtung gelenkt wirst. Das war sehr anstrengend für mich, weil ich Dyslexie habe, ich bin auf dem Autismus-Spektrum und manche Sachen kann ich gar nicht anders. So bin ich dann einfach. Und ich wurde dafür halt in der Schule richtig viel abgestraft. Und mir wurde gesagt, ich bin dumm. Und mir wurde gesagt, ich bleibe eine Putzfrau wie meine Mutter und solche Sachen. Und das war richtig anstrengend, bis ich dann irgendwann, und ich glaube, aus dem Grund für mich entschieden habe, ich kann nicht anders, ich kann mich nicht verstellen. Also bin ich jetzt einfach so, wie ich bin. Und ich versuch's auch nicht mehr. Und ich wurde trotzdem viel abgestraft, aber ich habe nicht mehr so dieses Gefühl der Scham gehabt, dass wie ich bin oder was ich bin nicht richtig ist. Das habe ich dann von mir quasi so abgestoßen. Ich habe für mich akzeptiert, dass trotzdem irgendwie das gesellschaftlich nicht ganz passt. Ich habe dann peu à peu gelernt zu verstehen, okay, so funktioniert das System hier und das ist nicht komplett für mich gemacht. Deswegen werde ich abgestraft sozusagen. Aber das heißt nicht, dass ich schlecht bin, sondern dass das System mich nicht komplett integriert oder inkludiert, sage ich mal so. Ja, und ich glaube auch, dass diese Erfahrungen auch viel damit zu tun haben mit der Arbeit, die ich heute mache. Dass es so viel damit zu tun hat, Platz zu machen, so viel damit zu tun hat, dass alle mitmachen können, dass alle mitspielen können, dass alle teilnehmen können. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, auf jeden Fall.
Bist du manchmal wütend?
Was? Die ganze Zeit. Immer und konstant. Rage.
Ja, ich weiß nicht, ich hatte so eine Phase, vielleicht kennst du die, vielleicht dauert die auch bei dir noch an, aber ich finde so, ich weiß, dass wir beide auch schon oft darüber gesprochen haben, also sagen wir so, wenn wir uns begegnen, ich glaube, es ist immer der Subtext bei uns, wir müssen es gar nicht aussprechen.
Ja.
Ich hatte so voll oft diese Phase, dass wenn ich so, also am Anfang, als ich gegründet habe und wenn ich so die anderen gesehen habe und andere UnternehmerInnen und so und dann immer so gedacht habe, oh krass, irgendwie die kommen alle so aus einem Wohlfühlsetting, ja, so und haben irgendwie viel Kohle von zu Hause und so. Da habe ich so richtig gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich nicht so die ganze Zeit mit so einer Wut im Bauch durch die Gegend laufe, weil es ist gar nicht mal dieser, ich sag mal Neid, ja. Weißt du, Neid ist nicht was, was mich ausmacht, weil ich bin immer jemand gewesen, der gesagt hat, komm, ey, die ist cool, der ist cool, push it, ja. Es war eher so, dass ich immer
so dachte, ich gönn dir, ja.
Ja, genau, ich gönn dir. Das war eher immer so, dass ich so dachte, es ist krass, wie hart manche Menschen einfach dafür kämpfen müssen, um genau da zu landen. Also wie lange das dann dauert. So, das war eher mein Momentum. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann wird das ungesund für mich. Dann habe ich nur diese Wut. Kennst du das?
Ja, ich hatte dieses Gefühl und ich kenne das Gefühl auch sehr gut. Ich beschreibe das immer als die Karten, die einem zugespielt wurden. Und einem gefällt das Deck nicht, das man bekommen hat im Game. Und darüber habe ich mich viel aufgeregt und auch häufig mich damit selbst kastriert, indem ich gesagt habe, ja, ich habe halt ein scheiß Deck bekommen. Mir wurden halt scheiß Karten gegeben und alle anderen oder viele Leute haben gute Karten bekommen. Und das allein, das ist schon nicht fair. Und das ist ja auch im Grand Scheme of Things kontextuell nicht fair und ungerecht. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich erstens damit mein eigenes Leben nicht verändern kann, indem ich die ganze Zeit einfach nur sage, dass mir scheiß Karten gegeben wurden, so.
Ja.
Und zweitens, ich mich damit, wie du auch selber sagst, selbst vergifte, so, ne, mich die ganze Zeit darauf zu fixieren. Und dann lieber mir darüber Gedanken zu machen, okay, mit den Karten, die ich habe, was kann ich damit denn jetzt machen? Und kann ich irgendwie mit diesen Karten dann mir neue Karten irgendwie holen, spielen, was auch immer, wenn wir hier im Spielthema bleiben. Also das war dann so ein Switch. Aber das, was du beschreibst, das Gefühl, kenne ich so gut. Und ich glaube auch für die, die zuhören, dass es wichtig ist, again, wegen diesem, weil auch wir als Frauen irgendwie so programmiert sind, uns zu schämen, uns für alles immer zu schämen, dass wenn du Gefühl hast von Eifersucht oder Neid, je nachdem, dass das ein menschliches Gefühl ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du Eifersucht oder Neid fühlst, ist das eine Reaktion auf irgendein Ungleichgewicht. Weißt du? Also eigentlich reagiert deine Emotion ja eigentlich nur darauf, dass du irgendein Ungleichgewicht wahrnimmst. So, und das gibt ja ein unwohles Gefühl. Und das ist ja erstmal ein guter Indikator, mit dem man sich irgendwie beschäftigen kann. So, ne? Toxisch wird's dann, wenn deine Interpretation davon und so weiter dann in eine Richtung geht, die ungesund ist. Aber ich glaube erstmal so der Impuls von, ich hätte das auch gerne oder ich fühle irgendwie Neid oder sowas, den kann man ja erstmal stehen lassen und sich anschauen und dann vielleicht was damit machen. Dein Neid kann dich ja auch motivieren. Was zu machen. Also vielleicht nicht unbedingt den Neid sofort verurteilen.
Ja, ich finde es super, wie du das beschreibst, auch mit den Karten und mit dem Spiel und mit dem Deck, das man bekommt. Das ist wirklich so. Ja, es ist wirklich so. Und dann kann man natürlich sich hinsetzen und immer darauf ausruhen und sagen, es funktioniert nicht oder ich habe irgendwie scheiß Karten, es läuft nicht. Oder so wie du sagst, du versuchst halt mit dem, was du hast, das Beste tatsächlich draus zu machen. Und ich finde, wenn man dir zuhört, dann merkt man einfach, dass du das machst, jeden Tag. Du lebst es mit dem, was du erlebt hast. Du wirst noch ganz viel auf die Beine stellen und deswegen liebe ich ja die Gespräche mit dir. Nana, ich habe ganz zum Schluss noch so short questions für dich. Und zwar dein Ziel für nächstes Jahr, für 2023. Was ist dein Ziel?
Oh, was ganz Leichtes. Ganz leichte Kost.
Genau, ganz leichte Kost.
Mein Ziel für 2023 ist einmal die Curlcon zu machen, größer, besser, badasser zu machen im September. Also wir sind jetzt wirklich auf Partnersuche, Brandpartner, Sponsorensuche und so weiter und so fort, um wieder eine Curlcon zu machen. Ist auch wieder die erste physische dann seit der Pandemic. Darauf freue ich mich, das ist mein großes Ziel. Und mein zweites Ziel ist, ich möchte nochmal auf die Pitch-Runde gehen für Style Indie. Für meine Tech-Idee und schauen, ob sich was verändert hat in den letzten 2 Jahren, seitdem ich sie gepitcht habe. Und ob vielleicht jetzt Investoren interessiert sind, das zu supporten. Also das sind meine zwei großen Ideen. Und dann die laufende Idee ist, mit der Agentur weiterhin Unternehmen zu unterstützen in ihrer diversen und inklusiven Kommunikation. Und ja, dass die Leute ihr Marketing alle besser machen, als sie es jetzt machen.
Mhm. Ich finde, das sind super Ziele. Ich würde sagen, wir verabreden uns dann, also wir sehen uns ja vorher, aber wir sollten eigentlich in einem Jahr nochmal sprechen, um dann zu checken, was du alles erreicht hast und wahrscheinlich sogar noch mehr. Das ist ja meistens so, finde ich. Wenn man sich so ein paar Goals setzt, dann ist es meistens so, dass ganz viel anderes auch in Erfüllung geht.
Ja.
Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Perfekter freier Tag.
Ach, ein perfekter freier Tag. Okay, am Strand liegen und schlafen und zwischendurch essen.
Ja. Ab und zu mal umdrehen, ne?
Ab und zu mal umdrehen, genau. Und essen. Am Strand. Ja. Also Wasser, Ozean, im Wasser sein, das brauche ich.
Oh, I love it. Ich bin auch so ein Wassermensch und ich finde, ich muss auch nur auf Wasser schauen. Das beruhigt mich auch total, ehrlich gesagt.
Mich auch. Weißt du, ich schlafe mit Ozeangeräuschen oder so irgendwas Tropfen oder Regen oder so.
Oh, geil.
Ich habe das immer an zum Schlafen.
Geil. I love it. Ich lieb's. Welchen Rat würdest du jungen Menschen mitgeben für ihren beruflichen Weg?
Ich glaube, ich würde sagen, verstell dich nicht.
Mhm.
Als erstes. Zweitens, nimm Integrität ernst. Denn jede Begegnung, die du hast, auch wenn du glaubst, sie ist irrelevant, wird irgendwo nochmal irgendwie aufkreuzen. Da glaube ich wirklich, wirklich fest dran. Also hab ein hohes Maß an Integrität und sei lehrbar. Also sei gewillt zu lernen. Wenn, ich glaube, die drei Sachen sind auch für mich so die Top 3 für Leadership. Also du musst lernen wollen, hohes Maß Integrität. Also du musst eine Reputation haben, wo Leute sagen, Banana, ja, wenn die sagt, die macht das, macht die das. So, die hält ihr Wort, die hält ihr Versprechen. Mein Eindruck ist, dass deswegen ich so viel weiterempfohlen wurde. Leute mich dann verbinden mit anderen Leuten, weil die von mir erlebt haben, dass ich wirklich mein Wort halte. Also ja, auch bei den banalen Sachen irgendwie so. Ja, und um dich nicht zu verstellen, weil ich glaube, für die Leute mit dir arbeiten oder dich einstellen, je nachdem, ist es angenehm zu wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wirklich, mit wem sie es zu tun haben.
Mhm.
Und dementsprechend, wenn du dich nicht verstellst, kommt auch nicht das irgendwie böse Erwachen, dass du doch nicht die Person bist, die sie dachten, die sie ist.
Ja.
Ich weiß, das fordert in dieser Gesellschaft aus irgendeinem Grund viel Mut, du selbst zu sein, was total weird ist. Aber so, das ist etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Du selbst sein heißt, du bist frei. Und du selbst sein heißt auch, dass alle Leute, die mit dir zu tun haben, also die um dich herum sind und bleiben, dich wirklich auch mögen. Und das ist doch ein tolles Gefühl, wenn du selbst bist und die Leute dich mögen.
Ja, ich finde, das ist wirklich ohne Scheiß, das ist wirklich der beste Tipp, den ich je gehört habe. Auch dieses bei sich zu bleiben, das ist die größte Lebensbaustelle. Aber es ist wirklich das Beste und es bringt einem genau diese Freiheit, die du beschreibst, diese Unabhängigkeit. Nana, wir haben ganz viele Dates. Wenn du wieder in Berlin bist, dann sehen wir uns. Und da in einem Jahr machen wir die Session und checken mal, was wir beide dann bis dahin erreicht haben.
Ja, aber was sind denn deine Ziele?
Stimmt, sollte ich vielleicht auch sagen.
Ich kenne ja deine gar nicht, ja. Wenn wir jetzt Accountability-Partner machen?
Erstes Mal habe ich mich in einem Wahn beim Halbmarathon angemeldet. Ja, so viel zu Sport und so weiter. Also wenn ich den halbwegs gut schaffe, dann ist das schon mal cool. Das ist persönlich für mich.
Ja.
Wow. Das ist so. Und dann wünsche ich mir ehrlich gesagt für meine Unternehmen, dass die einfach weiter gesund wachsen. Also, dass wir eine Stabilität hinbekommen, dass wir mehr Diversity-Beratung für Unternehmen machen in allen Bereichen und dass wir da diese Stabilität haben. Und last but not least, ich möchte noch gern in mehr Female Startups investieren. Also insofern, das wird auch noch ein Ziel sein.
Und das wirst du.
Meine Liebe. Wir überprüfen es.
Wir überprüfen es.
Es war schön. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank dir.
I'm an independent diva with a style that you love. Check it out.